Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Naja, Triathlon Querbeet, hier sind wir wieder. Und ihr glaubt es nicht. Es ist ein Notfall. Heute findet eine Notfallaufnahme statt. Was das bedeutet, na, das werdet ihr gleich hören. Aber das Beste vorweg. Hey, ich habe einen krassen Ersthelfer dabei. Er lacht schon mit ganz breitem Grinsen im Gesicht. Hallo Wildert.
Hallo, guten Tag. Sie sind hier mit dem Notruf verbunden. Sagen Sie bitte klar und deutlich Vorname, Nachname. Wo finden wir Sie? Was ist passiert?
Henning Rudolf, Reiling, Raiffeisenstraße. Ich brauche ein Sonderkommando. Podcast-Aufnahme.
Herr Henning, bewahren Sie Ruhe. Was ist passiert? Schildern Sie uns genau, was passiert ist.
Podcast-Aufnahme. Ein Leben im Triathlon-Camp. Geschrottet.
Ja, was ist
denn damit? Zerstört.
Okay. Ich höre, es ist wirklich dringend.
Es ist sehr dringend. wenn möglich, komplette Mannschaft bereithalten. Andersher formuliert, weder. Wenn wir noch ein bisschen warten, machen wir fast eine Live-Aufnahme.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, unser Edgar, der Tonminister, der hat eine kurze Nacht heute.
Der hat gemeint, ach krass, das kommt ab und zu mal vor. Ich soll mir ja keinen Kopf machen.
Also, warum? Erstmal haben wir schon gesagt, welche Episode, weil jetzt kommen wir ja durcheinander. Die 278 wurde ja eigentlich aufgezeichnet.
Ich habe so gesagt, geschrottet.
Aber, Henning, erzähl doch mal.
Oder andersher formuliert. ich mach mal so, es gibt einen Aufnahmeknopf und es gibt einen Aufnahmestoppknopf. Wenn du die verwechselst, musst du eine Notaufnahme machen. Das heißt, ich hatte gestern, also am Montag, zusammen mit Anine und Michael Krell eine Aufnahme Leben im Triathlon-Camp. Weil Anine hat ein Triathlon-Camp veranstaltet. Ich war bei Michael Krell, der ein Triathlon-Camp veranstaltet hat auf Zypern. Und wir wollten da hautnah berichten, was passiert in einem Triathlon-Camp aus einer Coaching- oder aus dem Coach- oder Veranstalterperspektive. Naja, und dann habe ich, wie gesagt, alles gespeichert, habe mich schon gewundert, warum ist denn die eine Spur so wenig? habe das Edgar geschickt. Der hat gemeint, also mit den 6 Minuten kann ich aber nichts anfangen. Und ich habe heute auch schon eine Einladung bekommen zu einer Schulung, Aufnahme Zoom-Meeting. Ich persönlich hätte mich eigentlich gefreut, wenn ich den Advanced Level bekommen habe, hätte. Aber ja, was hat man mir geschickt? Den Basic, also Standard, Einsteiger. Aber ich fühle mich wohl in meiner Rolle.
Der Albtraum sind 277 Sendungen. Ist das immer der Albtraum gewesen, dass wir, wenn wir vor allen Dingen, wenn wir Gäste haben, dass das passiert? Jetzt hat es fast 300 Sendungen gebraucht, damit das mal passiert ist. Also, ja, die Rest der Mannschaft ist natürlich froh, dass die anderen es nicht waren.
Ja,
den Hut hast du jetzt natürlich ewig auf. Aber
das ist ja grundsätzlich, wo
das Problem sitzt immer vor dem Rechner.
Ja, ja, deswegen sitze ich jetzt gerade, also wenn du mich jetzt von hinten siehst, liegt daran, weil ich jetzt gerade hinterm Rechner sitze.
Ach so, okay.
Ja, ich habe jetzt das einfach ein bisschen umgedreht. Das Coole ist, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Ehrlich gesagt, gar nichts.
Okay.
Unser Himmelstürmer Michi Schröder würde sagen, du musst ja immer einen Plan B und einen Plan C haben. Und ich hatte ja noch einen Plan D und einen Plan E. Ich habe ja euch alle heute 5 Alternativen geschrieben, die wir machen könnten.
Ja. Und ja, das stimmt.
Und ihr glaubt es nicht, die krasseste Alternative, das lösen wir noch auf. Die krasseste Alternative Die haben wir ausgewählt. Und deswegen begrüße ich nochmal ganz herzlich, darf ich das so sagen, meinen Ersthelfer heute hier in der Sendung.
Ja. Hallo Henning, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch recht herzlich zu der Episode 278.
Jawohl.
Nur weil es eine Zweitbesetzung ist, ist es nicht eine schlechtere, hoffen wir mal. Also.
Nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Ich habe ja gesagt, mein Ersthelfer. Es ist also eine Erstbesetzung.
Nein, die Zweitbesetzung von der 278 meine ich doch,
Herr. Nein, es gibt doch die andere gar nicht.
Das so, stimmt, die kommt ja jetzt irgendwann im April. Stimmt.
Und vielleicht bei der Gelegenheit. Natürlich gibt es den Podcast nochmal. Also für euch dann das erste Mal. Und das ist dann
Übung macht den Meister.
Und das ist dann die Episode 280.
Aha.
Und ihr dürft euch schon freuen, wer es aufnimmt.
Wenn er den Aufnahmeknopf findet, meinst du?
Ein qualifizierter, langgedienter Mitarbeiter mit wenig technischem Verständnis, der heißt Henning Rudolf.
Ja, wir freuen uns schon alle drauf.
Ja, ja. Aber wieder, weil du ja gesagt hast, wir hatten alle mal Bammeln, dass das passieren könnte, speziell
Gäste
dabei sind. So. Ja. Ich habe gestern Abend noch Michael angeschrieben, der ist dann noch auf Zypern, und habe gesagt, also morgen nehmen wir nicht auf, Folgendes ist passiert, war relativ einfach, sagt, klar, kann passieren, machen wir dann nächste Woche. Und somit haben wir schon einen Aufnahmetermin eingetütet und wie gesagt, 15. April werdet ihr das alle hören und es wird auch zwei Wochen später genauso interessant sein, wie es auch gestern bei der Aufnahme war.
Okay, so, jetzt haben wir es abgehandelt. Herzlich willkommen zur Episode 278. Hallo Henning. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du, achso, ich muss einmal kurz, nee, das löst du nachher auf. Ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass du, wenn du aus Zypern zurückkommst, dass du ordentlich Farbe hast, aber entweder ist es die Beleuchtung oder wie war's? Erzähl.
Ja, also das ist eine Möglichkeit. Also ich habe schon ein bisschen Farbe bekommen. Es war jetzt nicht so das Wetter, das prognostiziert war. Also vielleicht mal so ein, zwei, drei Tage vor, bevor ich abgeflogen bin, am 15. März. Also es war so, dass ich nie Beinlinge anhatte. Es heißt, ich bin immer kurz gefahren. Also wir hatten so die ersten Tage so 18, 19 Grad. Es hatte auch immer mal so einen kleinen, ja, wie soll ich denn sagen, einen kleinen Regenschauer. Das war dort einfach nicht zu vermeiden. Und von daher, um nicht zu viel auch vorwegzunehmen, ich war ja als Teilnehmer dort, war eine schöne Zeit, gab wunderschöne Strecken. Zypern ist eine tolle Insel. Ich habe mich immer gefragt, warum an meinem Lenker so ein gelbes Klebeband auf der linken Seite war. Nach dem dritten Tag war mir das klar. Mir sind ständig die Autos auf meiner Seite entgegengekommen. Linksverkehr! Du kannst...
Das ist dir nach dem dritten Tag aufgefallen, das war mir ein bisschen...
Ja, Sorge. Ja, also ich wurde auch ständig aus der Gruppe heraus ermahnt, Henning, falsche Seite, also du, das ist einfach in dem Kopf drin und dann denke ich,
ja, im System
fahre ich schon wieder auf der falschen Seite und ja, aber unabhängig von dem, also es war ja auch so...
Wie groß war denn die Gruppe?
Ja, und wir waren dann so eine Gruppe, 20, 25 Leute und da, also in Summe dann drei Gruppen, aber mit in Summe 20 bis 25 Leute. Und ich habe, so wie ich es dann halt altersgerecht für mich richtig finde, in der Gruppe 2 einsortiert.
Was hast du einsortiert?
Mich in die Gruppe 2.
Ach so.
Und ich wollte...
Altersbedingt, habe ich das richtig verstanden jetzt, Rui?
Ja, ja. Okay. In die Gruppe 2 einsortiert, da wurde ein Tick ruhiger gefahren. Zum Schluss.
Oh, ach so. Okay.
Am zweiten Tag habe ich gemerkt, oh, das wurde mir dann zu ruhig. Dann bin ich zur Gruppe 1 vorgefahren. Habe mich vergessen abzumelden.
Auf der richtigen Seite hoffentlich.
Ja, da hatten die dann alle Angst, ob sie mich nochmal sehen. Aber so im Laufe der Zeit wurde alles besser und okay. Ich konnte das auch alles sehr gut genießen. Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, du warst ja auch.
Die Frage, die sich die Zuhörer natürlich stellen, ist, haben die 4 bis 5 Kilo Endurance Verpflegung gereicht oder nicht?
Naja, das hat gereicht, weil ich...
Gruß geht raus an Endurance, wir sitzen auf dem Trockenen. Wir brauchen Nach.
Ja, ja. Das,
gleich mehr dazu.
Ja, ja, okay. das hat gereicht, und zwar auch insofern, dass ich ein paar Mitbringsel mitbringen konnte nach Hause, weil es gab ja Platz in Form von Volumen und auch Gewicht. Ersparnis, das habe ich dann wieder gut
ganz aufgefüllt. Ganz zur Freude deiner Frau natürlich. Ganz
natürlich,
Freude
ja, Frau. Natürlich.
vorbildlich.
Dieses ein oder andere Porzellanstück aus Griechenland hat ja, die hat da ein Faible dafür.
Okay, also Sightseeing hat auch stattgefunden, höre ich raus.
Kannst vergessen. Ich war doch im Camp. Also okay. Ich finde.
Entweder oder.
Naja, ich finde. Also Sightseeing kannst du auf dem Rad machen. War eine tolle Landschaft. Vielleicht mal vorweg. Da gibt es eigentlich außer Höhenmeter gibt es da nichts. Und da hat auch die Küstenstraße, wenn du da 50 Kilometer fährst, hast du auch 800 Höhenmeter. Aber das Schöne an einem Camp, und das habe ich jetzt gemerkt, als ich nach Hause kam, ja, du bist dort in einer anderen Stimmung, eine andere Atmosphäre, du schläfst, du hast gute Verpflegung, du hast eine Infrastruktur um dich herum. Du musst nichts anders machen, wie das, was du tun willst.
Ja, trainieren.
Ja, und ich habe gesagt, okay, wann erledige ich das und wann erledige ich das? Dann habe ich gedacht, ah, das machst du so an einem gewissen Tag. Ich hatte ja auch 2 Ruhetage, weil Mann mit Rollator braucht es ab und zu. Ja.
Der von Gruppe 2 zu Gruppe 1 auffährt, ja, ist schon klar. Ja.
Und nee, Ruhetage gehabt und da habe ich dann mal ein bisschen was organisiert. Da musste ich, das konnte ich aber alles zu Fuß machen und alles wunderbar. Schön. War am Meer, bin im Meer geschwommen.
Sehr gut.
Und war sehr zufrieden.
Also insgesamt sehe ich einen zufriedenen Henning.
Einen zufriedenen Henning, ja. Und ja, ich freue mich jetzt gerade wieder auf so mein Training. So. Hab richtig Bock. Nachdem ich gestern so technisch gesehen alles kaputt gemacht habe, kann es jetzt ja nur aufwärts gehen.
Ich drücke die Daumen.
Ja. Vor allen Dingen für uns, für die nächste Aufnahme oder was.
Ja, genau.
Ja, genau. Nee, ist schon gut, aber passt schon. Und du? Ja. Warst ja auch mit Peggy ein paar Tage auf der Insel, hast den Syltlauf gemacht. Hat es was mit dir gemacht, zum Beispiel der Syltlauf?
Was hat das mit mir gemacht? Also erstmal hat es Spaß gemacht. Mhm. Es war genau das, was ich wollte. Ja. Wie man sieht, alle Leute wieder und so weiter. So ein Happening.
Ja.
Und das Wetter war für Syltlauf-Verhältnisse bombastisch gut, weil es war sonnig. Aber wir hatten die ganze Zeit ordentlich Wind. Aber okay, das ist beim Syltlauf, gehört das einfach dazu, weil ohne Wind wäre das irgendwie komisch. Aber der kam halt permanent aus der falschen Richtung. Aber so ist das nun mal beim Syltlauf. Mhm. Aber lief ganz gut und es hat Spaß gemacht.
Apropos Syltlauf, ich habe eine Athletin kennengelernt im Trainingscamp. Die hat mir erzählt, ja, kenne ich Syltlauf. Und hat sie aber gesagt, es gibt da einen, der hat 112 Kilometer.
Ah, da gibt es einen Ultra, stimmt. Ja, ja.
Genau, den Ultra. Und den hat sie mit ihrem damaligen Freund, ja. Anne, wenn du zuhörst, ich habe es halt jetzt rausgehauen.
Gibt gleich Stress zu Hause, aber egal.
Na, und die hat den Lauf da gemacht und habe ich gedacht.
Den Ultra?
Ja, zusammen. Sie ist, glaube ich, dann.
Ah, jetzt hätte ich es fast gesagt. Ich sag's nicht. Ja, ah, super.
Also nicht den gesamten, die haben dann das als Paar gemacht Und dann haben sie ihn so sich halt aufgeteilt und dann, und da war das für mich neu. Und habe gedacht, es gibt den Zyltlauf. Und jetzt frage ich mich natürlich, wann machst du nicht diesen krassen Ultralauf?
Das klingt auf jeden Fall wie da. Ja, wäre vielleicht wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung, aber ich habe mir jetzt erstmal andere Ziele gesteckt.
Raus damit, was sind andere Ziele?
Also der Syltlauf lief gut und ich fühle mich gut und ich glaube, ehrlich gesagt bin ich gar nicht sicher, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wenn ich noch nie in einem Monat so viele Laufkilometer gehabt hätte. Es sind auf jeden Fall irgendwie fast 220.
Ja.
Das hatte ich, glaube ich, sehr selten. Aber dafür bin ich halt auch wirklich gar kein Rad gefahren. Also MSR, ich muss ein bisschen nachsitzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nach unserer Rückkehr ein kleines bisschen gestöbert in Kleinanzeigen, weil offizielle Marathon-Startplätze in Hamburg kriegst du ja nicht mehr. Und da ist mir aufgefallen, dass es relativ viele Menschen gibt, die leider doch nicht starten können, weil beruflich was dazwischen gekommen ist, weil familiär was dazwischen oder Verletzungen, was auch immer. Und da habe ich so 2-3 Tage überlegt und am 4. Tag habe ich einfach zugeschlagen und jetzt starte ich am 26. April in Hamburg beim Marathon.
Ah, cool. Hamburg Marathon.
Ja. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das war meine erste Großveranstaltung, ehrlich gesagt. Also schon Jahre her.
Ah, war das deine erste Großveranstaltung und somit auch dein erster Marathon?
Damals? Ja, genau.
Okay.
Ja.
Und das war dann noch vor deiner, ich sag mal, wenn ich deine Vita noch richtig im Kopf habe, vor der Triathlon-Zeit, oder?
Ja, genau. Okay. Genau. Damit ging es eigentlich so langsam los mit in diese komische Welt des Ausdauersports, die ich mich dann verloren habe.
Aber deswegen,
eine Zeit lang konnte ich den Hamburg-Marathon halt gar nicht mehr sehen, weil ich ihn dann auch schon öfter gemacht habe und so weiter. Aber jetzt hat es mich doch ein bisschen gejuckt.
Ja, aber das passt ja auch, was du jetzt auch immer wieder mal erwähnt hast oder auch intern, wenn wir mal drüber sprechen, ansprichst. Ich nehme so, wie es kommt und es ist jetzt nicht geplant gewesen. Du fühlst dich gut.
Nee.
Nicht? Und jetzt machst du es einfach, oder?
Ja, genau. Also ich finde, ich fühle mich gut vorbereitet.
Ja.
Ich habe jetzt noch gute 3 Wochen, die jetzt natürlich noch mal ein bisschen einen anderen Schlag bekommen dadurch, dass ich mich angemeldet habe.
Ja.
Also da wird es dann, glaube ich, schon noch mal so mehr Bergläufe, Intervalle und etc. geben, damit ich ein bisschen Tempohärte bekomme und so. Aber ich fühle mich so grundsätzlich schon ganz gut vorbereitet dafür und gehe dem gelassen entgegen.
Okay. Ja, schön.
Mit Vorfreude.
Das ist doch toll. Das freut
mich. Dahingehend, was das Giotto-Thema angeht, was du wahrscheinlich gleich nochmal aufnehmen willst, einmal noch ein paar Zeilen dazu, weil du unsere Zuhörer das ja natürlich auch alles mitbekommen haben. Also die Keto-Phase ist jetzt offiziell eher so runtergefahren. Ich bin mit diesen 4 Kugeln, ich habe 3 genommen unterwegs, den 4. Das ging dann irgendwie auch nicht mehr so richtig, weil es sehr zähflüssig war dann.
Ja.
Und bei 25, 26 ging es dann so langsam, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie jetzt braucht es doch was anderes. Da habe ich mich dann doch bei der Verpflegungsstelle mit Bananen und sowas versucht.
Ja, klar.
Und jetzt habe ich auch noch während des Laufs und nach dem Lauf auch 1-2 Leute kennengelernt, die sich genauso verpflegen, auch immer noch so verpflegen, aber bewusst halt einfach irgendwie so, wenn sie jetzt zu einer Veranstaltung wie den Syltlauf oder zu einem Marathon oder was auch immer sich hinbeamen, denn, dass sie dann bewusst irgendwie so 4 Wochen vorher einfach wieder ein bisschen umstellen auf Kohlenhydratzunahme, dann den Wettkampf bestreiten und sich dort auch so verpflegen, wie sich das gehört. Und dann eigentlich wieder in diese Ernährungsphase wieder rein.
Okay.
Und mal gucken, ob ich das so mache. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon in den Läufen danach zu Hause, wo ich wieder von Endurance-Gels benutzt habe, gemerkt, dass es besser funktioniert als mit Giotto-Kugeln. Also die Giotto-Kugeln, die werden nicht auf den Markt kommen, Henning.
Okay, also keine Massenproduktion.
Nee, leider nicht.
Okay.
Lecker, aber leider nicht.
Ja. Darf ich Werbung in eigener Sache machen? Ist das erlaubt?
Ja, unbedingt.
Du hast ja vorhin gesagt, über Kleinanzeigen hast du diesen Startplatz für Hamburg gefunden.
Ja.
Liebe Zuhörer, wenn ihr jemand kennt, der das sieht, was ich über den Triathlon Querbeet Instagram-Account als Story gepostet habe, Ja, es ist mein Fahrrad. Das könnt ihr kaufen.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, das ist... Oh Mann. Ich will mich von meinem Sammlerstück trennen. Okay. Von dem Cervelo P3 WM Edition. Herrlich. Weil ich habe einfach zu viele Räder und ich werde das auch nicht mehr fahren. Ich habe noch mein P5 und ich würde mich gern von dem Rad trennen. Wie gesagt, für jeden, der das ein Interesse hat, der kann sich natürlich mit dem Code Triathlon Querbeet natürlich noch direkt über eine persönliche Mail an mich oder an den Triathlon Querbeet Account ja nochmal einen kleinen Rabatt sichern. Das wollte ich jetzt hier einfach mal bei der Gelegenheit anteasern.
Auf jeden Fall ein Hingucker.
Genau.
Also nicht der Henning, sondern das
Bein. Ja, der Henning ist ja nicht ganz so gebräunt, wie du vorhin wahrgenommen hast.
Gepflegt sind sie beide?
Ja, ja. Gepflegt sind sie beide, ja, ja. Ja, ja. Schön, schön.
Ja, mein Gott.
Ich freue mich.
Ja, also Sylt-Lauf ist Geschichte, Marathon liegt vor uns. Was liegt bei dir als nächstes an eigentlich?
Was liegt bei mir an? Also ich werde im Anfang Mai fahre ich ins Lechtal und fahre da diesen dreitägigen Gravel King.
Ah ja.
Das ist das nächste. Ah, ja.
Okay, das ist aber noch, also das heißt, in April bist du zu Hause in deinen Gefilden.
Ja, könnte sein, dass ich noch mal ein paar Tage nach Spanien fliege, um über was nachzudenken, was mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen würde.
Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, ob Henning möchte, dass ihr das wisst, liebe Zuhörer.
Geht eigentlich.
Wenn du es jetzt raushaust im Orbit, kommst du dann nicht mehr raus.
Also ich überlege mir jetzt einfach, wenn mit dem, zu dem ich dann fliegen werde nach Spanien, ob wir da gemeinsam das machen würden, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch selbst Triathlon-Camp so ein, zwei Mal im Jahr zu veranstalten.
Oh.
Ja.
Interessant. Ja. Wie kommst du darauf? Erzähl.
Weil mir es einfach Bock gemacht hat.
Weil dir so Spaß gemacht hat?
Ja, oder? Ich liebe ja auch das, ich sag's mal so, das Coaching. Aber mir liegt mehr das direkte Coaching, also nicht unbedingt das Remote-Coaching. Ja, also auch diesen persönlichen Kontakt zum Athleten oder zur Athletin. Das habe ich jetzt auch in diesem Trainingscamp gespürt. Und das würde ich jetzt mal schauen, ob ich das nicht für mich auch aufgreifen kann. Und wenn du dann das zum Beispiel mit jemand machst, der da auch eine Leidenschaft für hat, dann nennen wir es einfach mal, dann haben wir geteiltes Risiko. Ja? Und das war so eine Erkenntnis. Ich habe mich auch bei dem weiteren Triathlon-Verein als Coach beworben. Und dann habe ich was festgestellt. Weil du mich ja auch gefragt hast, ja, was machst du als nächstes? Dann habe ich gesagt, ich gehe zum Gravel King. Dann gehe ich 3 Wochen später hoch an die Mecklenburg-Vorpommern zum MSR. Wenn ich nach Hause komme, fahre ich direkt weiter nach Andermatt zum Pissefahren. Und dann ist mir klar geworden, wenn du das in einem Verein machst, dann kannst du ja eigentlich die Verantwortung, die du da hast, gar nicht so richtig wahrnehmen. Und wenn du aber vielleicht sowas machst wie ein Camp, dann ist es eine punktuelle Thematik. Im März vielleicht und im April. Und dann hast du wieder Zeit für dich.
Okay.
Das war so ein Gedanken, ja, den ich hatte.
Ich verstehe. Okay. Ja, und vor allen Dingen, weil es dir ja auch Spaß macht. Du bist
ja
jetzt Triathlon-Trainer, früher warst du Fußballtrainer. Du hast ja so ein Faible dafür, auch mit Dinge anzuleiten, herzuleiten, zu begleiten, zu motivieren. Ja. Das steckt ja in dir.
Ich hatte auch dann in meinen, letzten 20 Berufsjahren hat ja auch eine Mentorenausbildung. Da konnte ich auch als Mentor fungieren. Auch da, ich sag's mal so, vielleicht junge Talente gewisse Möglichkeiten zeigen. Und vielleicht hat es auch einen Einfluss auf das, was man heutzutage Coaching nimmt, weil Mentor ist ja auch nichts anderes wie Coaching.
Und, ja, klingt auf jeden Fall total spannend. Also und, bereichernd zumindest.
Ja, also. Ja. Nee, da einfach mal gucken. Gibt es ja jeden Monat irgendwie gefühlt was Neues. Und das ist auch schön. Dann vergisst du eigentlich, ehrlich gesagt, was auf dem Personalausweis steht und alles ist gut.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning,
ja, oder? Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Spannend. Spannend. Da bin ich ja mal gespannt, wo das dann irgendwann hinführt. Spannend, ja, spannend, spannend.
Ja. Also es wird so sein, dass es natürlich dann für ein paar Menschen eine absolute Verpflichtung gibt, das Camp aufzufüllen.
Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen, aber ich könnte mir das schon vorstellen.
Das ist ja echt krass. Also.
Du musst das heute, also, wir müssen es jetzt mal ein kleines bisschen auflösen.
Okay, machen wir.
Okay, okay. Also, ich sitze hier und habe mir, also ein Gruß geht raus an Marco, einen unserer treuen Zuhörer, der mich bei der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, die 277, liebevoll und gar nicht blöd gemeint, darauf hingewiesen hat, dass ich ja relativ oft das Wort krass benutze. Und Henning kann das jetzt beschreiben. Ich habe mir hier so einen Zettel wie so eine Startnummer auf die Brust geheftet, also auf den Pullover natürlich, nicht in die Haut, aber wie so eine Startnummer halt. Und da steht ganz groß das Wort krass drauf. Und das ist mein Knoten im Taschentuch sozusagen, damit ich es heute nicht so oft sage. Und jetzt provoziert mich die ganze Zeit Henning, weil er es mittlerweile schon bestimmt 5-6 Mal gesagt hat, aber ich falle nicht darauf rein. Ja. So, jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr, was los ist? Ich werde es heute nicht sagen, weil dieses Schild ist auch so groß, dass man es nicht übersehen kann.
Ja, ja, und ich hab auch eben gerade für euch da draußen alle ein Bild gemacht. Das werdet ihr im Beitrag.
Besonders toll.
Im Beitrag natürlich dann Insta am wollte ich schon sagen, am Mittwoch. Nee, natürlich morgen. Morgen 10. Ja. Wunderbar. Ja. Das ist schön.
Ja, also das ist das dazu.
Ja. Und vielleicht, um die Geschichte final abzurunden.
Ja.
Ich habe ihn gefragt, warum er das Schild da hat. Er sieht es ja gar nicht. Und dann hat er gemeint, du Henning, wir sehen uns doch im Bildschirm. Also ich sehe schon, was da vorne draufsteht. Vielleicht ist das
so viel zu dem Technik-Henning. So viel zu dem Technik-Henning.
Ja, wollte es gerade sagen. Das hat vielleicht auch mit dem was zu tun. Aber du, ich muss da ganz ehrlich sagen, also, ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Ich habe so Spaß an dieser Notfallaufnahme. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich öfters Aufnahmen mache. Dass du das jetzt
öfter versaust, ja? Ja? Ja, genau. Das ist ja eine tolle Idee,
aber, Henning. Aber auch an der Stelle wieder ganz, ganz lieben Dank, dass du heute, obwohl du im Office warst, in Hamburg, Wegezeiten hast und das noch so kurzfristig auf dich genommen hast.
Mach ich ja gerne. Also, dafür sind wir ja da. Dafür sind wir ein Team. Ja. Ne? Also. Erzähl mal, Wollen wir über Triathlon sprechen? Wettkämpfe pro Triathleten und so?
Ja, ja.
Oder?
Ja. Also ich habe zum Beispiel am Wochenende habe ich Oceanside gesehen.
Okay.
Ja. Und
was hast du gesehen? Warst du begeistert? Oder
war super, war super. Ich hatte ein bisschen Vorberichte gesehen. Also gerade das ganze Thema Norweger-Style und Sam Long gut drauf gewesen und dass sich freut. Und, ja. Und dann habe ich das Rennen gesehen. Und also das war, also das Radfahren habe ich fast nicht gesehen, aber beim Laufen vollständig. Und das war ja richtig cool. Also ich meine, ich fange jetzt nicht mit dem Sieger an, sagt man jetzt nicht ganz so viel, aber einfach mal aus deutscher Sicht, wie dieser Jonas da einfach im letzten Jahr auf die Bühne gekommen ist und jetzt da richtig, aber auch richtig auf Attacke gebürstet da vorne mitmischt. Also das finde ich schon echt beeindruckend.
Und ja, also alleine, ja, wie aus dem Wasser raus und so, also das war schon krass.
Ja.
Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Oh Mann.
Ich habe es gar nicht gehört.
Das war ein Hingucker.
Ich habe es gar nicht gehört. Nee, also deswegen ja. war wirklich cool und natürlich zitterst du dann mit, wenn dann hinten die Lokomotive kommt auf der Laufstrecke, die aktuell, so wie es ausschaut, halt niemand mehr aufhalten kann. Ich war erst ein bisschen verwundert, dass der eigentlich auf dem Rad der Blumenfeld da ein bisschen was verloren hat, aber der weiß halt, glaube ich, und vielleicht hat er auch ein bisschen was noch an dem Thema Laufen gearbeitet, da kommt hinten der Hammer und dann erschlägt er alle.
Also wenn ich mir die Splits angucke, dann sehe ich nicht, dass er auf dem Bike irgendwas verloren hat, ehrlich gesagt. Also ich sehe einen großen Unterschied, und das ist jetzt wirklich schon 3,5 Minuten zu Sam Long, der auf Platz 4 gelandet ist.
Ja, ja.
Aber dadurch, dass Blumenfeld halt eine 1,07 in den Asphalt gebrannt hat danach auf der Laufstrecke und Sam 1,11 ist es halt, das sind ja echt wirklich auch nur noch Nuancen, die dann irgendwie entscheiden. Ich meine, das sind natürlich auch schon, Minuten sind dann natürlich schon Welten, aber Jonas hat eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert.
Und
Und das waren weniger als 30 Sekunden dahinter insgesamt.
Und auch der zweite Deutsche, der vorne in den Top 10 war, also Jonas Hoffmann, der hat ja auch eine sehr beeindruckende Leistung. Kam ja mit dem Pulk mehr oder weniger, die da in die T2 kamen an. Und hat dann
schnelleren Radsplit als Christian Blumenfeld.
Ja, und hat dann aber auch eine sehr, sehr ordentliche Laufleistung abgeliefert.
Ja.
Und
1:10.
Ja, ja. Und das war schon cool. Und wenn man jetzt einfach mal über ein Blumenfeld so spricht, dann ist es ja schon faszinierend. Du läufst eine Woche zuvor in Geelong, läufst du auf dem 70.3, läufst du 1:06. Ja, scheinbar ist es halt, in Amerika ist halt die Oberfläche ein bisschen rauer, dann brauchst du halt 1:07. Ja, also das ist ja schon krass, oder?
Ach, ja.
Ja, ich darf es ja sagen. Also,
okay.
Aber vielleicht schreibt mir dann. Das
ist wirklich beeindruckend, ehrlich gesagt. Ja, ist
echt beeindruckend, also, gell?
Und das macht mir jetzt schon viel Spaß, wenn ich an Rot denke. Das wird der Hammer.
Ja, ich habe
hoffentlich verletzt sich keiner und das Startfeld bleibt so, beziehungsweise wird wahrscheinlich noch ein bisschen cooler.
Ja, und ich sag mal, da treffen sich ja die Top-Athleten von Oceanside wieder, also zumindest Jonas und Christian Blumenfeld. Dann kommen ja noch
Kaspar, glaube ich nicht, ne?
Nee, Kaspar Stones glaube ich nicht. Also, du weißt ja nicht, was noch alles passiert, aber in
ja, genau, das hatte ich dir schon gesagt, dass meistens irgendwie noch jemand aus dem Hut gezaubert wird.
Ja, aber dann kommt ja noch Patrick Lange dazu und da freuen wir uns einfach drauf, gell?
Ja, okay, also was den letzten Split angeht, sozusagen das Laufen, da hat dann Patrick schon eine Nummer noch mitzureden.
Ja.
Nee. Ja.
Aber wir hatten es ja eben gerade von, und das möchte ich auch nochmal herausheben, hat ja auch der Weltcup begonnen, wo unsere Top-Athleten aus dem DDU-Kader unterwegs sind. Und ja, das, ja. Also da hat ja auch der Tim Hellwig, der wurde jetzt innerhalb einer Woche zweimal Zweiter, zuerst in Lanzarote. Und der hat es dann anders gemacht, der ist dann nach China geflogen und wurde dort Zweiter. Und jetzt kommt's. Der hatte ja fast 17, 18 Monate Verletzungspause. Ja. Als ich das heute Morgen nochmal gelesen habe, dann habe ich mich an unseren Podcast, DTU-Sondersendung, mit dem Partner der DTU Suzuki, so ein Opening war in einem Suzuki Autohaus, wo man einen Podcast gemacht hat. Da haben wir ja auch mit dem Tim Hellwig gesprochen. Stimmt. Und dann ist mir klar geworden, stimmt ja, der ist ja seit dem Zeitpunkt verletzt gewesen. Und das ist dann aber schon krass, so zurückzukommen. Jetzt sage ich es schon wieder. Und also amazing.
Wirklich schlimm.
Schlimm. Ja, ich habe ja das Problem.
Aber es ist mir nie aufgefallen, erst seitdem mir das zugetragen wurde. Das ist jetzt wie so ein Gott.
Aber ich,
als wenn dir jemand ständig auf den Finger klopft.
Ich habe so mit unserem Episodentitel.
Ja?
Krasse Notfallaufnahme.
Ja, super.
Oder?
Ja, perfekt.
Ja. Und wir hatten ja damals Oktober, November 24, als wir mit Tim und mit dem verantwortlichen Geschäftsführer von Suzuki die Aufnahme gemacht haben, hatten wir ja auch ein Stück weit Tim zu seinem Olympiasieg in Paris beglückwünscht und ein bisschen davon gehört. Und da habe ich mich dann heute Morgen wieder dran erinnert. Der hat damals in Oktober 24 gesagt, was er eigentlich in der Nacht nach dem Olympiasieg gemacht hat. Der war im Bett gelegen und hat sich visualisiert, wie er Olympiasieger 2028 wird.
Okay.
Also, ich hoffe, ich gebe es hundertprozentig wieder. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was dazu addiert. Ist egal. Aber genau diese Art und Weise, wie man als Sportler nach so einer Verletzungspause wieder zurückkommt, spricht einiges Positives dafür, da wieder ein richtig großer und angreifen zu können. Also fand ich beeindruckend.
Ja, du visualisierst ja, also es ist ja schon schwierig, eine Sache zu visualisieren, die im selben Jahr ist. Wenn du ein Ziel hast, was noch mehr als ein Jahr weit weg ist, ist ja umso schwieriger, den Fokus die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, darauf basierend.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber wenn du dir die Zwischensteps sozusagen auch, das sind ja auch alles Punkte, die erreicht werden müssen, dann hangelst du dich da halt hin.
Ja.
Ne? Aber ja, es ist schon phänomenal.
Ja. Und um dieses, ich sag mal, Thema vielleicht mal für diesen Podcast abzuschließen, ich weiß, wir haben nächste Woche Seiteninformationen anteasern für euch alle da draußen. Nächste Woche geht es nur um euch. Da geht es um Age Grouper. Und ihr wisst, 2027, da gibt es ein Riesen-Event in Hamburg. Nein, das ist nicht so lang, wie der Weder dann unterwegs sein wird. Das ist deutlich kürzer. Besteht aus drei Sportarten, findet meistens im Juli statt. Und in 2027 ist es ja auch noch die WM, die stattfindet, der Age Grouper. Okay. Und da es dazu auch neue Punktesysteme gibt, könnt ihr jetzt schon ab morgen beginnen, Punkte zu sammeln. Und wie er das macht, das wird uns...
Das erfahrt ihr in 279.
Das kommt in 279 in der Episode. Ja, ja, also seid gespannt. Und auf dem Weltcup in Lanzarote gab es da natürlich auch wieder auch für die deutschen Triathlonfrauen super Ergebnisse. Nina Eim hat gewonnen und auch Laura Lindemann, die jetzt ein bisschen, ich sag's mal so, off war, ist auch auf den dritten Platz nach vorne gestürmt. Also, jetzt könnte man sagen, sieht gut aus, was sich in Deutschland zum Thema Triathlon tut.
Das stimmt, ja, ja. Das stimmt.
Du, Wedert.
Wahnsinn.
Eine ganz andere Frage. Du weißt ja, dass ich gerade aktuell auch bei dieser Aufnahme das ein oder andere technische Problem hatte.
Das wollten wir doch nicht erwähnen.
Ich bin da. Ich bin ein Typ, der ist immer viel zu offen, aber ich finde es so besser wie umgekehrt. Du sag mir mal, wie lange wir schon quatschen.
40 Minuten.
Wow. Ich dachte, es sind 5 Minuten.
So schnell vergeht die Zeit.
So schnell vergeht die Zeit, ja.
Ja. Also ich habe noch gesehen, dass beim Ironman Neuseeland, dass da habe ich mitbekommen, dass die Cat Matthews in Frühform ist. Das bedeutet auch für Rot, dass es auch da zur Sache gehen wird.
Genau.
Ich hoffe, unsere Laura ist ähnlich in Form.
Ja, das ist dann noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich letzte Woche was gesehen, dass demnächst, oder Ende dieser, nee, glaube ich nicht, Ostern, aber vielleicht die Woche drauf, ihr erster Wettkampf stattfindet. Also, mein Kate hat jetzt die erste Standortbestimmung gemacht. So, das wird Laura auch machen. Und dann gibt es Zeit, sich dorthin zu entwickeln. Dann wissen wir nicht, was in der Zeit alles noch passiert. Aber auch das gibt wieder ein tolles Duell in Rot.
Ich habe noch was mitbekommen, dass bei diesen Regelwerkgeschichten, wo wir letztes Mal haben wir beide darüber auch gesprochen, über diese 25 Meter Mindestabstand wegen Windschatten und so weiter. Okay. Also das soll jetzt auch irgendwie auch nochmal zusätzlich geprüft werden mit diesem Anlutschen etc., dass das auch noch eine separate Zone sein wird. Also sie haben insgesamt, glaube ich, jetzt 45 Sekunden Zeit, um den Überholvorgang abzubrechen. Mhm. Aber diese Phase, wo du dich so ranziehst und dann ausscherst, die gilt schon als Überholmanöver. Das heißt, da müssen sie dann auch aufpassen, dass sie das nicht zu sehr übertreiben. Zusätzlich habe ich jetzt gelesen, und das ist mir wirklich neu, dass bei den Ironman-Veranstaltungen keinerlei Video- und Fotoaufnahmen während des Rennens mehr gestattet, also für die Teilnehmer, ne?
Also, ja, also.
Die Zuschauer dürfen das natürlich noch.
Ja, also das.
Dann habe ich gelesen, dass man das Telefon zwar dabei haben darf für Notfälle oder für Navigation, was auch immer. Ich weiß gar nicht, was man als Navigation, wenn man sich verfährt oder was. Da musste ich auch das erste Mal lachen. Da dachte ich so, okay, also man darf das Telefon dabei haben, aber es darf es nicht benutzen. Also in Form von, ich bin am Laufen und ruf kurz Mutti an.
Oder viel schlimmer. ich mache hier gerade ein paar Social-Media-Beiträge.
Genau, darum geht es.
Ungefähr alle anderen auf der Strecke. Darum geht es
hauptsächlich. Genau, ich glaube, darum geht es, das ist das Thema. Ja. Und deswegen ist es ab diesem Jahr bei allen Ironman-Veranstaltungen komplett verboten und kann bis zur Disqualifikation führen.
Ja, also
was ich eigentlich relativ gut finde, muss ich sagen.
Finde ich genauso, finde ich gut. Finde ich echt gut.
Ja, aber eben, ich habe in dem Moment habe ich natürlich auch sofort überlegt, aber vielleicht war es einem nicht so bewusst. Aber mir ist kein Fall in den Sinn gekommen, wo es mir so aufgefallen wäre, dass da irgendeiner so aufnehmenderweise durch die Gegend.
Ich kenne einen.
Aber ja.
Ja. Mein Sohn.
Ja, aber der war beruflich?
Nein. Beim Ironman Hamburg. Als Teilnehmer.
Ehrlich? Ja. Hat er ein Video gedreht oder was?
Ja.
Ja, okay, da durfte er es auch noch. Ja, ab diesem Jahr darf er es nicht mehr.
Ja. Es war damals zu der Zeit, als Hamburg ein Duathlon war.
Ah, okay, wo es ausgefallen ist wegen dem Wasser.
Wegen dem Wasser, ja.
Okay. Ja, und dann habe ich in dem Zusammenhang auch noch gelesen, dass es verschärfte Kontrollen geben wird, was auch die Laufschuhe angeht.
Wenn die Reifenprofile überprüft.
Ja, genau. Wenn die über 40 mm haben, dann gibt es auch. Und das kann sogar noch geahndet werden nach dem Rennen, nach dem Zieleinlauf, dass dir sozusagen die Zielzeit dann noch aberkannt wird. Ich weiß zwar nicht, wie sie das alles prüfen wollen, aber na gut, ich lasse es mal so stehen.
Naja, Achtung, was ich jetzt mache. Ich stelle mir jetzt einfach mal rot vor.
Ja.
So. Oder eine Veranstaltung mit 3000 Teilnehmern. Dann gibt es ja gewisse Häufungen, wo Athleten, Athletinnen über die Ziellinie laufen. So.
Ja.
So flächendeckend, wie wir Dopingkontrollen machen, dann stelle ich mir das jetzt ganz schwierig vor, Schuhe zu kontrollieren.
Eben. Also, eben. Und wonach orientierst du dich? So. Einfach nur, weil du weißt, dass der Schuhtyp also einer der Modelle ist, die nicht genutzt werden
dürfen. Oder du hast eine Schablone, die nicht an jeden Schuh passt und nicht an jede Schuhgröße. Und ja, also da ist ja praktisch der Schuhtest im Spielertunnel bei Fußballspielen ja noch einfacher. Da guckst du einfach, oder? Also guckst du einfach unten, hey, Pferd, bist du beschlagen? Ja oder nein? Ja, mit welcher Sohle, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Aber auf der einen Seite...
Machen die das heutzutage eigentlich noch?
Ja, ja.
Jetzt, wo du das so sagst, müssen da immer noch mal einmal den Fuß hochhalten da beim Linien?
Also es ist wie, wenn du halt beim Pferd die Kontrolle machst, ist der Huf richtig beschlagen. Okay, also genau so sieht es für mich immer wieder aus. Und also ich finde so Neuerungen und Regeln, ja, alles gut. Es gibt sinnvolle und vielleicht weniger sinnvolle. Weil im Endeffekt musst du alles, was du als Regel machst, musst du ja auch eine sinnvolle Möglichkeit haben, die Regel umzusetzen und zu kontrollieren.
Ja eben, sonst nimmt es ja keiner wieder ernst.
Aber also, jetzt nur ganz kurz, weil es bietet sich regelrecht an, hat mit unserem geliebten Sport nichts zu tun. Wenn ich mir aber vorstelle, dass das Fußballspiel mehr oder weniger zu einem E-Spiel wird, jetzt werden sie da und wenn du nicht schnell genug auswechselst, dauert es eine Minute länger, bis der andere rein darf und dann werden... Ich weiß nicht. Also ich habe heute schon keine Lust mehr, irgendwelche Spiele zu schauen, weil 5% der Tore zählen ja eh nicht.
Ja, und jetzt neuerdings, wenn du denkst, du hast gewonnen, dann wird noch 18 Minuten nachgespielt, bis der Gegner doch noch ein Tor
macht. Ja. Das ist so.
Mensch. Ja. Henning? Ja? Ich habe auch noch was gesehen. Ich habe, und zwar im Trimac habe ich das gelesen und das war mir total neu. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich wahrscheinlich diese Information gar nicht mitbekommen habe, aber die Menge der Apps, die es da gibt, die hat mich schon verblüfft. Also das Thema ist, um dich da mal ins Boot zu holen,
ja.
Bike Fitting als App.
Ja.
Also ich weiß ja nicht, ob alles immer ersetzt werden muss durch Apps und digitalen Konsum, aber das scheint ja ein echter Markt zu sein, dass du halt irgendwie mit diesen Hilfe mit dieser App dein Handy auf ein Stativ stellst, dich auf dein Rad setzt und hast du was davon gehört?
Ja, also ich habe es auch selbst schon mal genutzt.
Ah.
Ja,
magst du was erzählen? Also ich war jetzt am Überlegen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Und ich kenne noch keinen, der zu mir gesagt hat, hast du noch nicht ausprobiert? Das ist der heiße Scheiß.
Ja, also ich glaube, wie so oft haben so Gadgets natürlich Vor- und Nachteile. Das, glaube ich, kommt auch immer auf die Zielgruppe an. So, im Endeffekt ist ja heute, auch da spielt ja KI eine Rolle bei solchen Lösungen. Und im Endeffekt kann dir die App schon ich nenne es mal so, eine präzisere Sitzpositionsanalyse ermöglichen, wie du das einfach nur, wenn du dich im Spiegel anschaust, sitzt auf dem Rad und weißt ja nicht, wo deine vielleicht Referenzwerte sind, kommen von deinen Daten her, also Armlänge, Innenbeinlänge und. Und da kannst du schon mit so ein paar Apps Sattel- und Lenkerpositionen optimieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu einem sehr professionellen Bikefitter gehst, liebe Grüße gehen raus an Raik.
Ja, genau. Ja. Wir gehen lieber zu Raik.
Also Raik,
mach dir keine Sorgen.
Also nicht nur Grüße gehen raus, sondern geh zu Raik.
Genau.
Dann ist es natürlich so, dass da noch ganz andere Misspunkte gemacht werden. Da kommt auch nochmal ein persönliches Begutachten, da kommt ein Erfahrungsschatz zum Tragen. Jetzt könnte man sagen, ja, KI bringt doch alles mit. Aber Dann kommt es auch drauf an, hey, was habe ich denn vor? Und im Endeffekt, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt heute einfach nur sagst, ich habe jetzt mir ein Rad gekauft. Nein, ich habe es nicht im Radladen gekauft. Heute ist ja unsere Verkaufsplattform Kleinanzeigen. Ihr erinnert euch, dort gibt es Hamburg Marathon Starter-Tickets und es gibt geile Cervelo P3 Triathlon-Räder. Und es gibt auch andere Räder. So, und jetzt denkst du, jetzt habe ich es gekauft. Das sieht cool aus. Klasse Farbe, Hochprofilfeld. Alles gemacht, braucht nicht mehr und sitzt drauf wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ja. Und hast dann nach 20 Kilometern, denkst du, warum ist meine Hüfte auf der linken Seite jetzt auf der rechten Seite oder solche Sachen, ja. Und da glaube ich schon, dass du mit so ein paar Basics ja schon eine Verbesserung hinbekommst, also mit so einer App. Bist du jetzt aber jemand, der vielleicht auch noch ich sag mal, ich habe so einen Athleten, der hat im unteren Rücken immer Probleme, der macht Bikefitting, aber da kannst du ja nochmal im Gespräch, in der Beratung nochmal ganz andere Sachen machen oder wo dann halt auch bewusst sagst, hey, das kriegt man so nie hin, du musst dann halt einfach mal so alle 45 Minuten vielleicht mal ein, zwei Minuten im Wiegetritt fahren, dass du deinen Rücken entlasten kannst. Also deswegen glaube ich, ja, die Dinge haben eine Berechtigung, weil es könnte Low Entry sein für die, die heute gar nichts machen. Aber wenn du natürlich auf der anderen Seite unterwegs bist, vielleicht den einen oder anderen gesundheitlichen Schaden oder Handicap hast, ist natürlich eine persönliche Betreuung durchaus besser. Und ich würde immer darauf plädieren, du hast ein Rad, du willst Spaß am Radfahren haben, du fährst etliche Kilometer im Jahr. Du kannst so viel verkehrt machen, wenn du falsch drauf sitzt. Also ja, geh so. Zum Bikefitter so. Deiner Wahl. Bei uns heißt er Reik.
Das ist so. Das stimmt. Vielleicht, ich habe gerade so überlegt, was ja dieses Phänomen ist. Ich glaube, ich hatte das mal mit Michi mal kurz angerissen. Ich weiß nicht, kann mich nicht genau erinnern. Aber das Thema war ja mal, ich sitze mit der gleichen Position, draußen fahren ist alles super. Gleiches Fahrrad, eingespannt auf der Rolle, ganz anders, habe ich Probleme.
Ja gut.
Warum ist das so?
Aber da kommt ja noch, ich sag mal so, ein ganz anderer Faktor zur Geltung. Du bist ja auf der Rolle sehr, sehr statisch, ja?
Ja, genau. So. Und das meine ich ja. Denn wenn ich dann mit dieser App arbeiten würde, wäre es ja vielleicht ein Vorteil, dass ich das in meinem Pancake hinstelle und dadurch vielleicht die Verbesserung hinbekomme im Gegensatz zum Outdoor-Fahren.
Aber unter der Perspektive, du nimmst dein Rad, das du draußen fährst und stellst genau das gleiche Rad, also mit dem gleichen Bike-Fitting-Daten auf die Rolle, hast du dennoch das Problem, dass das Bike-Fitting, dass das Rollenfahren ja kein Fahren ist wie draußen. Ganz extrem formuliert.
Okay, du meinst nicht von der Einstellung her, sondern von der
Statik. Bewegungsabläufe. Du hast ja nicht diese Dynamik, du gehst jetzt hier nicht rechts, links, du bist hinten fest eingeschraubt, du hast keine Dämpfungselemente, wenn, je nachdem, mit welcher Bereifung wir fahren, du fährst zum Beispiel, oder man fährt tubeless, und tubeless kann bedeuten, du hast einen ganz anderen Komfort, hast zum Beispiel eine 38er, eine 30er Reifenbreite, hast eine Felge mit einer, ich sag mal, 25er Innenmaulweite, da kriegst du einen ganz anderen Komfort geregelt. Auf der Rolle spürst du das nicht.
Nee, ist so.
Das ist dann einfach, du bist jetzt angekettet. Und solange du hier mit mir fährst, bewegst du dich nicht mehr. Ja?
Ein Glück ist ja die Rollensaison jetzt erstmal
vorbei. Ja, ja. Aber gerade für, um nochmal das
Thema. Aber ich habe damit echt immer wieder ein Thema. Also ich fahre mit den gleichen Einstellungen draußen und habe keine Probleme. Und sobald das Ding auf der Rolle ist, habe ich Probleme.
Also ich hatte jetzt das auch. Ich bin jetzt, seitdem ich vom Zypern zurückgekommen bin ich jetzt zweimal Rolle gefahren, also zweimal trainiert, zweimal Rolle, muss man sich mal vorstellen.
Weil das Wetter bei euch so schlecht ist, oder was?
Ja, es hat hier 10 Grad, es ist mir viel zu kalt. Da fahre ich auf der Rolle.
Verwöhnt.
Da fahre ich auf der Rolle. So, und jetzt bin ich ja ziemlich viele Höhenmeter gefahren. Ich sitze auf dem Bike, das auf der Rolle festgekettet ist. Irgendwie ganz komisch, weil dieses permanente Berganfahren, schiebst du ja auch automatisch dein Hinterteil etwas nach hinten. Das rutscht ja runter.
Ja, genau. Ja, ja, genau.
Ja, ich habe jetzt immer den Moment, ich rutsche nach vorne. Also es fühlt sich ganz komisch an. Ich werde morgen Königsschulhof fahren und schicke dir ein Bild. Okay?
Ja.
Ja, dann wird mir es besser gehen und dir auch.
Ja. Wenn ich weiß, dass du da hochgefahren bist, geht es mir auf jeden Fall besser.
Ja. Und ich schreibe dann irgendwas unter drunter, vielleicht krass.
Ja, das wäre ein gut. Das, ja, ja. Gute Idee.
Ach ja.
Du musst dich mit dem Bild aber beeilen, wegen dem Post, weil du weißt ja, die Sendung ist innerhalb von 24 Stunden noch nicht mal mehr online.
Ja, ja. Und deswegen.
Das ist wirklich fast eine Live-Sendung.
Ja, ja. Hier, und mich hat auch schon Edgar schon zweimal angeschrieben. Lieber Henning.
Ehrlich?
Lieber Henning.
Ja.
Wann kommt denn jetzt diese Spur, die ich da zusammenschneiden kann?
Also in diesem Sinne sollten wir langsam zum Ende kommen. Wir haben auch schon wieder ein bisschen übertrieben, mein
Lieber. Ja, ja, wir haben uns ja ein Zeitlimit gesetzt.
Hm. Da sind wir 10 Minuten drüber.
Ah, das war super. Das war gut. Das haben wir getroffen. Ich denke aber auch.
Ja, das ging schnell. Das ging schnell. Ich habe noch gar nicht über Kohlenhydrate weitergesprochen mit dir und so weiter. Aber du, wir kommen bestimmt noch ein, zwei Sendungen.
Da kommen wir sicher wieder hin.
Ja, genau. Auf Kohlenhydrate meinst du?
Ja, ja.
Wenn uns vor Endurance nicht vergisst.
Ja, ja, die machen das. Die machen das. Wir werden dann die nächsten Schritte planen und dann geht es wieder vorwärts. Und ich finde ja auch faszinierend. Also grundsätzlich, irgendwie sieht man es immer öfters. Oft ist es natürlich auch so, weil man sieht es immer öfters, weil man es selbst bei sich hat. Und ich bin ja dann auch Athleten, die von mir betreut werden, die haben eine Verpflichtung, vor Endurance zu benutzen.
Also es ist ja kein Nachteil.
Weil ich sage immer, wir haben in Trainerausbildung gelernt, mitgegeben bekommen, man sollte in Trainingseinheiten das testen. Und wenn man eine Trainingseinheit da nicht einen Bankkredit aufnehmen muss, sollte, dann macht man das einfach mit vor Endurance. Ja? Da ist das alles bezahlbar.
Ja, also jetzt muss ich doch noch mal kurz drauf. Kohlenhydrate hat man ja immer so eine Faustformel 60 bis 90 Gramm pro Stunde gesagt. Jetzt habe ich gelesen, dass man mittlerweile von 90 bis 120 Gramm die Stunde ausgeht.
Ach.
Was hältst du davon?
Naja, ich meine, das.
Ausprobieren.
Es geht ja immer um.
Probieren geht über Studieren oder in die Hose?
Ja, es geht ja immer über Verträglichkeit. Ja?
Ja, aber warum kann das sein, dass das sich über die Jahre jetzt nach oben korrigiert? Weil.
Ach, ich denke halt, weil grundsätzlich auch die Wissenschaft ja nie stehen bleibt. Dann gibt es neue Studien, da gibt es neue Ergebnisse. Man weiß ja auch, man hat ja gesagt, beim Ironman, den Caspar Storns gewonnen hat, Nizza letzten Jahr, der spricht von 180 Gramm pro Stunde.
Ich war ganz.
Ich bin ja jemand.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das eine Studie aus Norwegen.
Auch das für eine Möglichkeit. Das Norweger Modell, how to fill the gut. Ja, das könnte genau die Kombination von beidem sein. Ja.
Super.
Und, aber, weißt, ich versuche ja auch immer, und du hast ja sicher auch den Podcast gehört, den Michi und ich mit Christian Haupt aufgenommen haben, wo es schick war, vor 25 Jahren eine 4 bis 5 Stunden Ausfahrt zu machen.
Ohne Trinken.
Mit einer halben Liter Flasche. Und gewonnen hat immer der die vollste Flasche mit nach Hause gebracht hat. Also die Zeiten sind vorbei. Es ist halt mal so.
Viel hilft viel.
Und ich versuche immer, Athleten und Athleten zu erklären, dass es besser ist, sich im Training und vor allen Dingen auch natürlich im Wettkampf, weil da nochmal eine andere Belastung auf einen wirkt, sich entsprechend zu versorgen, weil mir ist es persönlich auch noch nie gelungen, in den Urlaub nach Spanien zu fahren und ich habe auch nicht getankt. Ich komme da einfach nicht runter. Das klappt einfach nicht. Wenn du nichts im Tank hast, dann kommst du nicht weit.
Nee, ist so.
Das ist so.
Ich habe Michi neulich gesprochen und hat ihm dann gesagt, dass ich jetzt aus diesem Keto jetzt wieder. Sagt er, ja, Gott sei Dank. Sonst, wenn wir MSWR fahren, dann fällst du ja irgendwie nach 3 Stunden spätestens vom Bock.
Also da hätte ich jetzt einen persönlichen Betreuungsvorschlag an dich, an meinen Ersthelfer. Wir nehmen aber jede Labestation mit, Vedat.
Ja, logisch, natürlich. Natürlich.
Und da decken wir uns ein fürs ganze Jahr.
Du musst ja ein Urteil fällen. Weißt du? Die Veranstaltung muss ja auch
bewertet werden. Und wir decken uns ein fürs gesamte Sportjahr 2026.
Ich sag, komm
mit Rucksack.
Lern kommen.
Ja, das machen wir so.
Ja, cool. Also, liebe Zuhörer, wir,
nee, ja.
Ich leite das Ende ein, okay?
Das ist wunderbar.
Okay, also Ostern steht vor der Tür, Karfreitag steht vor der Tür. Bevor das soweit ist, ist morgen erstmal Mittwoch. Das heißt, heute, wenn ihr das hört, haben wir es wenige Stunden vorher für euch heiß aufgenommen. Ja. Das ist eigentlich auch fast ein Novum, glaube ich.
Ja.
Genauso wie es ein Novum war, dass Henning den Knopf verfehlt hat.
Mhm.
Und dass es zu dieser wunderbaren Aufnahme gekommen ja. ist. Da freue ich mich natürlich.
Und dafür sage ich zwei...
Das finde ich so krass.
Genau, zwei Menschen besonderen Dank. Als ersten mal dir, Vedat, dass wir das heute so genießen durften.
Alles gut.
Als zweites Edgar, dem ich jetzt einen visuellen Blumenstrauß schicke für das Zuschneiden, damit ihr morgen das alles frisch gepresst streamen könnt.
Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Also wenn ihr es jetzt, ja, dann ist es ja schon gelaufen. Wir sind im Abschluss.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ich hoffe, es hat geschmeckt.
Ciao.
Frohe Ostern.
Schöne Ostern.
Tschüss.
Ja.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von Jedermann für Jedermann. Und